heiße dich sehr, sehr herzlich auf meinem Podcast Neumusikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr, sehr viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurke.de. Ich lade dich auch herzlichst ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dort erfährst du alles über meine Tätigkeiten als Sopranistin, als Podcasterin, als Mentorin, als Gesangspädagogin und vieles mehr. Oder schau dich eben auf meiner Webseite um. In diesem Podcast spreche ich mit dir über die Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus dieser neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ja, der Juni kommt. Der Juni ist da. Und ich habe ein Gespräch für euch mit Lou Kilger. Komposition, Klangregie und vieles mehr. Ich habe mit Lou über ganz viel gesprochen und aber auch über das Stück Ida, was Lou für das 100-jährige Jubiläum der GEDOG geschrieben hat. Nun also das Gespräch mit Lou Kilger.
Hallo Lou, Lou Kilger, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ich möchte von dir wissen, wie bist du eigentlich zu dieser neuen und experimentellen Musik gekommen?
Ich würde sagen, das ist über meinen Bachelorstudiengang an der Musikhochschule in Trossing passiert. Da habe ich Musikdesign studiert und habe im Rahmen dessen ein Praxissemester im Experimentalstudio des SWR in Freiburg gemacht. Und die arbeiten in der neuen Musik, hauptsächlich Klangregie, also Begleitung von Komponierenden, die mit Elektronik schreiben für Orchesterinstrumente. Und während meiner Zeit dort habe ich sehr viel neue Musik kennengelernt, war live dabei und das hat mich total interessiert. Und ich würde sagen, so bin ich da reingekommen.
Dann hast du gleich angefangen zu komponieren?
Vielleicht ein bisschen später. Also ich würde sagen, das kam dann eher so, also auch so neue musikmäßig kam das eher über meinen Masterstudiengang. Da habe ich elektronische Komposition studiert bei Michael Beil in Köln.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das, was du vorher gelernt hast, wie dieses Musikdesign, es kommt jetzt sehr praktisch, oder? Weil du ja auch sehr multimedial oft arbeitest und dann, wenn man sich damit auskennt, das ist sicher kein Schaden, oder?
Ja, sicher. Also ich denke, dass es auch in der neuen Musik inzwischen sehr viele multimediale Stücke gibt. Also es gibt auch Stücke ohne Elektronik, aber mein Feld ist auf jeden Fall immer mit Elektronik dabei. Und das kann ganz unterschiedlich sein, also entweder Video oder Effektgeräte oder Live-Elektronik oder irgendwas, Verstärkung meistens, also dass ganz fragile Klänge sehr, sehr laut verstärkt werden und dadurch ist es ja nicht nur ein Lautstärkenverschieben, sondern auch ein Ästhetikverschieben. Also die Klänge bekommen was Artifizielleres zum Beispiel und ja, ich würde schon sagen, dass alles da, also wie ich komponiere, alles mit reinspielt, auch dass ich in Trossing studiert habe, was ja ein sehr offener Studiengang ist erstmal. Also es ist eine Mischung aus Komposition, aus Tontechnik, aus Programmieren und vor allen Dingen auch irgendwie ästhetisches Denken und sich da ganz viel drauf schaffen. Und das ist eine ganz, ganz interessante und breite Grundlage für alle möglichen Richtungen. Also die Menschen, die dort studieren, machen auch später ganz unterschiedliche Dinge. Es sind nicht alles Menschen, die dann später in der Komposition landen. Das war mein Weg dann, ja.
Spielst du dann auch ein Instrument?
Also so richtig von der Pike auf gelernt habe ich Geige tatsächlich. Das war mein Hauptinstrument, ja.
Das ist ein gutes Instrument, weil man ja sehr gut hören muss, wenn man immer das Instrument stimmt und so.
Ja, das stimmt. Aber es ist auch sehr, also ich persönlich habe so wahrgenommen, wenn ich an der Geige stehe und spiele, dass das Instrument auch halt einfach nichts verzeiht. Also das klingt so, wie ich mich fühle. Und das fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Aber so geht es vielleicht auch nicht allen Menschen.
Das stimmt. Und was macht für dich persönlich gute neue Musik aus?
Das ist eine sehr interessante Frage, muss ich sagen, weil die Wertung, ob was gut oder nicht gut ist, die hängt ja eigentlich tatsächlich in der Person selbst, die das Urteil spricht. Das heißt, Ich würde das so beantworten, dass ich sage, ich würde es nicht gut nennen, aber ich würde sagen, dass mich in einer bestimmten Musik vielleicht was anspricht, was in mir gerade resoniert. Also irgendwas, für das ich gerade offen bin, was mich vielleicht persönlich beschäftigt. Das kann thematisch sein. Das kann sein, dass ich irgendwas erlebe und denke, boah, wie haben die Menschen das umgesetzt? Also auch technisch. Irgendeine Faszination, die mich packt und wo ich denke, boah, da ist eine Raffinesse dahinter, an die habe ich bisher nicht gedacht. Das ist interessant zum Beispiel. Es können Klänge sein, die mich faszinieren. Es kann eine Welt aus allem Möglichen sein, auch wie der Raum mitgedacht ist, wie sich eine Komposition entwickelt, von der Dramaturgie her zum Beispiel. Ich würde sagen, es hat ganz viel mit Gefühl zu tun, auch was ich gerade fähig bin aufzunehmen, was dann in mir wie ankommt. Und dann können das vielleicht auch je nach Tagesform ganz unterschiedliche Sachen sein, die ich gerade gut aufnehmen kann oder die mich ansprechen oder halt dann mal nicht. Deswegen kann ich
Ja,
das gar
es
nicht so
ist.
pauschal beantworten. Das ist eine sehr breite Frage für mich.
Ja, ich finde es sehr spannend, wenn du das so verknüpfst mit dem, was es wirklich mit mir macht. Also wenn ich mich auch darauf einlassen kann. Und ich glaube, das kann ein guter Hinweis auch sein für die HörerInnen, die ne, sich vielleicht auch über den Podcast der neuen Musik nähern oder die da noch Berührungsängste haben, weil oft höre ich dann immer, ja, ich verstehe das nicht oder so. Und wir sagen ja oft, darum geht es ja gar nicht, ne? Lass dich drauf ein und du kannst es cool finden, du kannst es ätzend finden, du. Und wie du sagst, die Tagesverfassung spielt auch eine Rolle. Also ich weiß das, ich merke das manchmal selber bei manchen Stücken, wenn ich die höre, dann weiß ich, heute gehen die mir irgendwie total auf den Senkel. Aber ich weiß, vielleicht 2 Tage später fände ich die Stücke cool.
Ja. Ich glaube auch, dass es einfach insgesamt auch gar nicht klar ist, was die neue Musik eigentlich ist. Also, wenn zum Beispiel gesagt wird, Menschen, die sich auf neue Musik einlassen, dann ist für mich immer so ein bisschen die Frage, welche Art von neue Musik denn? Weil eigentlich ist ja mehr oder weniger alles möglich. Alles, was jetzt gerade neu komponiert wird, ist ja im weitesten Sinne neue Musik. Und das können ganz unterschiedliche Instrumente sein, zum Beispiel. Es können Gegenstände sein, es können irgendwelche elektronischen Sachen sein, es kann was im Raum sein. Also sogar das Format ist total offen. Und deswegen ist es, glaube ich, total abhängig auch, also welche Person gerade welche Art von M Musik vorgesetzt bekommt und ob das gerade passt, ob das gerade zusammenpasst, so würde ich sagen. Ein bisschen. Ja.
Und du arbeitest natürlich auch mit Interpretinnen zusammen. Was schätzt du besonders an der Zusammenarbeit?
Also ich mag das ganz gerne. Ich habe auch bisher schon verhältnismäßig viele Solo-Stücke geschrieben, weil ich mag das ganz gerne, mit den Menschen, für die ich schreibe, in einen engeren Austausch zu gehen. Also ich mag das, wenn wir uns mehrmals treffen, wenn wir uns kennenlernen, wenn ich ein Gespür für die Person und die Persönlichkeit bekomme und wenn wir die Möglichkeit haben, Sachen auszuprobieren, wo ich irgendwas mitbringe, irgendeine kleine Idee mitbringe. Manchmal auch nicht ganz klar formuliere, auf was ich hinaus will, sondern vielleicht nur so ein Gefühl oder ein Bild oder irgendwas mitgebe und die Menschen erstmal interpretieren lasse und dann gucke, was die mir anbieten und zu schauen, was das mit dem zu tun hat, was ich eigentlich suche. Und darüber dann so wirklich ins Arbeiten zu kommen, so eins zu eins, das finde ich total schön. Also dieser Raum ist natürlich nicht immer vorhanden. Ich verstehe das auch, weil es eine Zeit- und eine Budgetfrage ist, ist ja völlig klar. Und je mehr Menschen beteiligt sind, desto weniger ist diese Möglichkeit da, vorher auch oder währenddessen so intensiv in den Austausch zu gehen. Aber wenn die Möglichkeit da ist, mag ich das ganz gerne, die Menschen wirklich kennenzulernen und dann wirklich explizit für diese Person ein Stück zu schreiben, für diese Person und ihr Instrument oder ihre Performance oder so. Und so ganz generell würde ich sagen, mag ich sehr gerne auf jeden Fall Zuverlässigkeit. Eine schöne, offene, ehrliche Kommunikation, auch wenn Menschen irgendwas zum Beispiel nicht machen möchten oder mit irgendwas Schwierigkeiten haben oder mit mir dann nicht übereinstimmen, dann mag ich das auch, wenn es formuliert wird oder irgendwie mitgeteilt wird, und da neue Wege gesucht werden. Und dann, ja, mag ich das auch, gerne, wenn es möglich ist, dass wir uns gemeinsam da so ein bisschen rein verlieren. Also, dass wir so ein bisschen so die Effizienz und die Struktur dann, wenn wir zusammenarbeiten, kurz vergessen und einfach so richtig Kunst machen. Das finde ich sehr inspirierend dann. Das mag ich.
Du bist dann sicher auch jemand, der sich dann auch ein paar Aufnahmen von der Person anhört, um schon so zu ein Gefühl für die Person zu bekommen.
Auf jeden Fall. Also, wenn ich die Zeit und die Möglichkeit und die Chance habe, mich entsprechend vorzubereiten, je nachdem, wie das alles zustande kommt, das ist ja auch jedes Mal anders, bin ich gerne gut vorbereitet, ja.
Ich finde es jetzt gerade spannend, weil du das sagst, dass du eigentlich gerne so individuell arbeitest. Und wir wollen heute ja auch über dieses Stück sprechen, was du für die GDoc geschrieben hast, Ida. Und das ist ja jetzt, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann ein bisschen ein gegenteiliges Projekt, weil du ja eine Komposition vorgibst, die ja von verschiedenen Pianistinnen überall aufgeführt werden. Und bist du dann da auch, oder vielleicht magst du gleich auch noch was zum Stück sagen, aber bist du dann sehr intensiv dann auch in dem Austausch mit diesen Pianistinnen oder ist das ein ganz anderes Vorgehen, dass du sagst, okay, ich gebe was in den Raum und ich bin gespannt, was sie draus machen?
Ja, es ist tatsächlich, so wie du schon sagst, ganz anders gelaufen. Also dieses Projekt hat auch einen ganz anderen Ansatz, ne? Also die Idee, die Jennifer sehr früh an mich herangetragen hat, im Sinne von, es soll ein Stück werden, das vielleicht Menschen sogar zeitgleich in verschiedenen Städten spielen. Die Idee fand ich super schön, so. Und die Idee hat sofort in mir so geleuchtet, dass ich dachte, okay, ich möchte ein Stück schreiben, das auf jeden Fall mehrere Layer hat und wo die InterpretInnen eine eigene Stimme im Sinne von eine eigene Interpretationsmacht, also mehr als sonst haben, so dass wenn das Stück ist natürlich auch sehr eine Kopfsache, weil ich das ja nicht hören könnte, wenn das Stück gleichzeitig in Köln und in Hamburg und Berlin gespielt wird, ist ja kein Mensch dazu in der Lage, wirklich alle Performances gleichzeitig zu hören. Aber so der Gedanke zu sagen, selbst wenn die Performances gleichzeitig stattfinden und die Message sozusagen mehrstimmig in den Raum kommt, dann ist die einzelne interpretierende Person jeweils wahrnehmbar und voneinander unterscheidbar. Das war für mich so ein ganz wichtiger Ansatz. Und deswegen, es ist tatsächlich während des Kompositionsprozesses dieses Stückes auch so gelaufen, dass wir hatten gar nicht die Möglichkeit, uns zu treffen. Aus unterschiedlichen Gründen hat es nicht geklappt. Das heißt, wir hatten tatsächlich nur Digitalkontakt. Und ich habe auch, ja, Kompositionstechniken oder Wege zu komponieren gewählt, die ganz anders sind als sonst, für mich zumindest. Also ich hatte das Gefühl auch, dass die Schriftform für das Stück für mich nicht die richtige ist. Also ich habe da lange drüber nachgedacht und habe dann entschieden, dass es sich für mich besser anfühlt, wenn das Stück sich sozusagen eher so mündlich verbreitet sozusagen. Also ich habe da drüber nachgedacht, wie ein Mensch eine Muttersprache erlernt. Also das läuft ja auch nicht darüber, dass wir das lesen und irgendwie versuchen zu interpretieren, sondern dass es so was ganz Intuitives hat. Und das war für mich so ein Gedanke zu sagen, wie kann ich das, meine Ideen, die ich habe, also es ist eine, auf jeden Fall eine Stimme von mir dabei, die ist elektronisch festgelegt, die läuft auch jedes Mal so ab. Das heißt, es ist sozusagen meine Stimme, die da zu hören ist. Also nicht meine Stimme im Sinne von meine Stimme, aber meine musikalische Idee, die gleichzeitig zu der Live-Klavierstimme zu hören ist. Und diese Live-Klavierstimme, die ist von mir auch über das Ohr übertragen. Das heißt, ich habe so eine Art Audio-Guide hergestellt, in dem so die Grundideen auch vom Timing und von den Tonhöhen und so weiter als Audiospur dargelegt sind und wo die InterpretInnen dann ein paar Notizen, also keine Notenschrift, sondern ein paar Notizen mitbekommen, wie sie das interpretieren können. Und dann ist aber trotzdem viel Freiraum, wie sie es tatsächlich machen werden. Das heißt, das Stück ist jedes Mal eigentlich ein Geschwister von dem Stück, das eine andere Person gespielt hat. Also es ist nicht genau das Gleiche, sondern sehr eng miteinander verwandt. Und ja, ich weiß, es ist für viele MusikerInnen wahrscheinlich, also ich merke das schon auch, dadurch, dass wir per Mail dann oder per Telefon in Kontakt kommen, und über die Rückfragen, die dann kommen, merke ich schon, dass es für die MusikerInnen schon aus der Komfortzone rausgeht, nicht einfach Noten lesen zu dürfen, weil das natürlich so die Art ist, wie es halt für gewöhnlich läuft und antrainiert ist. Aber ich merke dann auch, wenn die ersten Fragen und wenn dann so ein bisschen Mut zugesprochen wird, dass es auch darum geht, dass die eigene Idee da mitschwingen soll, dass dann meistens auch plötzlich so eine Offenheit und so eine Experimentierfreude dazu kommt, die sehr schön sein kann. So. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass die Menschen, die das spielen, sich darauf einlassen müssen, sonst wird es nicht funktionieren. Aber ich denke, das ist, also aus meiner Sicht ist es dann eben Teil dieses Stückes, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist schon auch ein bisschen Sinn dahinter. Ja.
Die elektronische Stimme, die du bereitstellst, die hört auch das Publikum oder nur die Pianistin?
Die hört auch das Publikum. Also das Stück ist geschrieben für Klavier und Elektronik. Und das Klavier sollte im besten Fall verstärkt werden, sodass es gleichzeitig aus den Lautsprechern kommt, wie auch die elektronische Stimme von mir. Und dass es nicht genau klar ist, was kommt jetzt aus dem Klavier und was kommt aus den Lautsprechern. So, es ist auch vieles miteinander verwandt. Und deswegen, also es ist gedacht, dass es beides auch von der Ästhetik und auch von der Lautstärke ähnlich ist, sodass es miteinander verschmilzt.
Und wie ist jetzt der Bezug zu Ida oder auch der GEDOK? Also GEDOK ist ja Gemeinschaft deutscher und österreichischer KünstlerInnen. Ist auch dieser Mut, über den du gerade gesprochen hast.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich so generell über inhaltliche Stränge meiner Musik eigentlich nicht spreche, weil ich das immer schön finde, wenn das Publikum unvoreingenommen meine Musik hören kann und sich auf das einlassen kann, je nachdem, mit was es gerade da ist, dann auch für sich rausziehen kann, was es möchte und nicht, sonst fühlt es sich für mich so an, als würde ich da irgendwas überstülpen, was die Menschen vielleicht gerade nicht brauchen. Aber also es gab auf jeden Fall seitens des Auftrags eine Grundidee, sozusagen, ich bin auch Ida und es geht darum, dass Menschen für Eigenschaften oder ihre Persönlichkeit oder ja, Dinge, für die sie nichts können, sozusagen ausgegrenzt werden, verfolgt werden oder Schlimmeres und eben zu sagen, ich bin auch Ida, heißt sozusagen wie, wenn ich es ganz grob formuliere, alle Stimmen sind wichtig für mich und das hat mit uns allen zu tun. Und genau, ich glaube, weiter oder tiefer würde ich inhaltlich da nicht einsteigen von meiner Seite aus. Es steckt viel drin, auf jeden Fall, was ich mir dabei gedacht habe. Auch was die Menschen sich dabei gedacht haben, die den Auftrag vergeben haben und sicherlich auch steckt wieder viel drin, was die Menschen daraus machen, die das Stück jeweils spielen. Und deswegen können die Bezüge, glaube ich, schon sehr klar gezogen werden. Aber ich würde ungern meine Sicht da jetzt als die wahre Sicht oder die das so soll es sein hinstellen.
Dann sage ich nur mal für die HörerInnen, Ida Demel ist die Dame, worauf sich jetzt Ida zumindest bezieht, egal was du genau damit gemacht hast.
Ja.
Und das ist sozusagen die Begründerin dieser GEDOK und die hat eben so Salons gegeben, war selber in einem sehr künstlerischen Umfeld, aber ne, das ist auch sehr lange her und sie hatte es sicherlich als Frau damals auch nicht ganz einfach und deshalb ja, heißt das Stück Ida. Alles andere wäre es vielleicht cooler, dass ne, ihr zu den Aufführungen kommt oder wenn es dann vielleicht auch, keine Ahnung, einen YouTube-Beitrag gibt, dann kann man da auch noch mal reinhören. Es hat ja eine Uraufführung schon stattgefunden. Im Prinzip sind es ja dann eine Kette von Uraufführungen, weil jedes Stück oder jede Aufführung wird anders, je nach Pianist, Pianistin. Und die Jennifer Heimer, die auch das Projekt sozusagen initiiert hat, die hat das ja schon aufgeführt. Ich durfte auch einen internen Mitschnitt mir anhören. Und ich hatte sie auch gebeten, mir zu schreiben, wie es ihr so gegangen ist. Und sie hat eben auch gesagt, sie hat das Gefühl, dass sie als Pianistin eben anders gearbeitet hat als sonst, weil eben nicht alles niedergeschrieben ist. Es ist aber auch nicht alles improvisiert, es ist etwas wie dazwischen. Und sie hat sich aber auch sehr frei als eigenständige Künstlerin gefühlt und gleichzeitig innerhalb dieses Konzeptes, wo du anscheinend einen, vielleicht auch einen Rahmen gegeben hast, wo man sich halt, ich sag jetzt mal, sicher oder inspiriert fühlt, sich dann mit den Möglichkeiten auszutoben. Und warst du bei der Uraufführung dann dabei?
Leider nicht. Ich war nicht mal bei der Uraufführung. Ich habe leider mit Jennifer gar nicht arbeiten können. Ich denke, das wäre schon auch noch mal zu der Freiheit dann noch mal so ein Stück weit so eine gemeinsame Sicherheit ge für uns beide geworden, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, zusammenzuarbeiten und vielleicht auch noch mal da so hin und her ein bisschen mehr Ping-Pong zu machen mit meinen Ideen, ihren Ideen und wieder zurück und so. Aber was ich gehört habe aus allen Richtungen, hat es ganz wunderbar funktioniert und deswegen glaube ich, dass es auch so für sich stehen kann, ohne dass jedes Mal so eine enge Zusammenarbeit stattfinden muss. Und das ist auch für mich eine wichtige Erfahrung und auch eine schöne Erfahrung.
Also mir hat es auch sehr gefallen, was ich gehört habe auf diesem privaten Mitschnitt. Und genau, Jennifer wird es ja, glaube ich, noch ein paar Mal machen. Dann auch die liebe Kollegin Dorit Bauegger, die ich ja auch sehr gut kenne, die war auch schon zweimal, glaube ich, im Podcast. Und dann gibt es noch, ich glaube, weitere. Ich habe jetzt gar nicht die Liste da, ich bin gar nicht abgedatet, aber wir werden auf jeden Fall dann den Link dazu in die Shownotes packen, dass ihr gucken könnt, wo Aufführungen sind. Und wenn ihr in der Nähe seid, dann hört es euch doch an. Genau. Gibt es irgend noch was, was du zu diesem Projekt sagen möchtest, dass wir das rund machen?
Also vielleicht auf jeden Fall vielen Dank, dass ich bei dem Projekt mitmachen durfte und das war ja ein Jubiläumsauftrag, dass der ausgerechnet an mich ging. So, das freut mich sehr. Ich freue mich auch über also das, auch wenn ich es jetzt nicht sehr ausgetreten habe, aber über dieses Thema, das für mich persönlich auch viele Anknüpfungspunkte hat und wo ich mich auch sehr stark wiederfinde und was für mich auch sehr ausschlaggebend war, zu sagen, ich will das machen. Und ich will meinen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Und deswegen an Jennifer auf jeden Fall und auch an Dorit. Wir haben auch im Vorfeld viel gesprochen. Und an die ganzen Menschen dahinter, die sich Mühe gegeben haben, das zustande zu bringen und die auch jetzt immer noch da die Trommel rühren, damit das Stück weiterleben kann. Vielen, vielen Dank. Es ist ein sehr spezielles Projekt, würde ich sagen. Und es ist wertvoll, sowas.
Danke dir. Genau, was ich auch immer spannend finde, weil ich ja weiß, dass du auch schon seit mehreren Jahren lehrst. Und wie ist das jetzt für dich, andere Menschen oder jüngere Menschen oder Künstler, die noch, keine Ahnung, in einem anderen Punkt stehen als du, zu begleiten? Und wie geht das? Wie holt man diese künstlerische Persönlichkeit aus einem Menschen heraus?
Ja, schöne Frage auch. Also ich würde sagen, dass ich versuche, so schnell wie möglich auf eine Art Augenhöhe zu kommen, wenn das geht. Mir ist natürlich bewusst, dass da eine Hierarchie irgendwie automatisch ist, so. Aber ich versuche da schnell auf eine Ebene zu kommen, also gerade wenn es um Komposition geht, da geht es ja auch oft um persönliche Themen und persönliche Ansichten und so, dass wir da schnell auf eine Ebene kommen, wo wir über Sachen sprechen können, um was es eigentlich geht. So, das wird natürlich dann nicht unbedingt in dem Werk so ausgetreten und nach außen sichtbar, aber oft ist es dann doch nicht unwichtig, da irgendwie dran zu kommen. Ich muss vielleicht auch noch mal dazu erwähnen, dass es einen Unterschied macht, welche Art von Studierenden bei mir sind und mit mir sprechen. Also ich habe auch mit WohnmeisterInnen zum Beispiel Kontakt oder eben auch Klangregie unterrichtet. Das ist dann schon auch ein künstlerisches Fach, aber mit einem te technischeren Schwerpunkt. Also da geht es dann schon auch manchmal einfach darum, über Signalfuß zu sprechen und zu sagen, wenn ich das Kabel hier stecke und der Ton da reingeht und ich jetzt den Poti nach da drehe, dann kommt es eben da wieder raus. Und wenn ich das woanders haben will, muss ich eben diesen und jenen Schritt machen. Und das ist bei Kompositionen finde ich, ist es ein weiteres Feld, weil eigentlich gibt es Kein. Also ich würde behaupten, ist natürlich wieder nur meine Sicht, aber ich würde behaupten, es gibt gar kein wirkliches richtig oder falsch. Es gibt nur verschiedene Möglichkeiten und die Aufgabe beim Komponieren ist zu entscheiden, für welche Möglichkeit entscheide ich mich. Also ich habe oft das Gefühl, ich muss nicht, also ich denke nicht aus dem leeren Blatt und da muss ich was drauf machen, sondern eigentlich ist schon super viel da und ich bin die ganze Zeit dabei, was wegzumachen. Also ich muss aus dem, was da ist, entscheiden, was mache ich nicht. So. Und daraus entsteht dann letztendlich das, was ich mache. Und deswegen finde ich, ist für mich Unterrichten oder auch das, was ich als Unterricht kennenlernen durfte, in unterschiedlichen Versionen, hat mir, würde ich sagen, am meisten gebracht, wenn es um eine künstlerische Idee, Ästhetik oder sowas geht und dann möglichst genau formuliert werden kann, wo stecke ich gerade oder wo habe ich das Gefühl, da komme ich nicht weiter. Und geht es mir damit gut oder geht es mir damit nicht gut? Weil manchmal kann es einem damit auch gut gehen, dass man da jetzt gerade noch keine Lösung hat. Und es geht nur darum, irgendwelche Wege aufzuzeigen, welche Menschen sich vielleicht mit ähnlichen Dingen schon mal beschäftigt haben und da mal reinzugucken, reinzuhören, welche Wege die gefunden haben, irgendwo Inspiration zu finden, die neue Wege aufmacht oder so. Ich würde sagen, ich finde Unterrichten ein schwieriges Wort für das, was da passiert, weil eigentlich ist es ein sich gegenseitig zuhören, sich gegenseitig teilhaben lassen und sich gegenseitig supporten. Und das ist egal, auf welcher Seite der Mensch dann sitzt, es lernen alle voneinander und am Schluss kommt mehr raus, als vorher da war.
Genau, und du bist ja dann in Anführungszeichen die vielleicht erfahrenere und versuchst sie irgendwie dahin zu führen, dass sie sich finden oder sich fühlen und dann eben mit ihrer Musik Kongruenz dann sagen, genau das bin ich oder so möchte ich mich gerade ausdrücken.
Ja, so könnte die Formulierung lauten, ja.
Ja, ich bin aber ganz fasziniert, wenn ich über dieses Thema spreche, weil ich auch oft mitbekomme, also es kommt natürlich auch wirklich auch auf den Kompositionslehrer und Lehrerin drauf an oder Professorin, dass das oft so oder dass es sehr allumfassend sein kann. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich das dann so höre, dass ich etwas neidisch war, weil als ich Gesang studiert habe, hat man sich wirklich nur für meine Stimme interessiert. Und ich glaube, mir hätte das auch gut getan, wenn ich so als ganzer Mensch gesehen worden wäre mit allem, was ich bin. Und das finde ich irgendwie sehr schön, immer wenn ich das höre. Und was ich auch immer ganz faszinierend finde, also ich hatte bisher, ich habe ein einziges Stück mal, da war ich irgendwie ganz deprimiert, mit 16 Jahren habe ich ein Stück komponiert, das war aber irgendwie nur A-Moll, also jetzt nichts Avantgarde-mäßiges. Und mich fragen manchmal Leute auch, aber ich sehe mich gar nicht, weil ich das halt so auch genieße, als Interpretin in all diese verschiedenen Stile eintauchen zu dürfen, weil ich genau eben sage, ich wüsste gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Es gibt so viele geniale Sachen, ich wüsste, das überfordert mich und deswegen sehe ich mich null als Komponistin.
Ja, ich finde vielleicht auch tatsächlich wichtig, an der Stelle zu sagen, dass vielleicht auch die wichtigste Unterstützung in dem Moment dann sein kann, zu sagen, hey, probier es einfach aus. Also selbst wenn ich mich jetzt gerade nicht entscheiden kann, für welchen Weg, dann einfach mal einen Weg einzuschlagen, das auszuprobieren und den Mut zu haben, das zu machen und dann danach zu reflektieren, wie ist denn das gelaufen? War das okay? Was so? Und dann, also gerade während des Studiums ist ja das Wunderbare, dass es dann auch gut möglich ist zu sagen, hey, ich mache da draus eine Studie, jetzt entscheide ich mich für die anderen oder für einen von den anderen Strängen, den ich auch hätte wählen können und probiere das mal aus und mache da, keine Ahnung, eine Reihe draus oder so. Und ich würde sagen, jeden Weg, der eingeschlagen wird, der bringt einen ja an einen anderen Punkt. Also man landet woanders als davor. Und das sind alles Erfahrungen und das sind alles wichtige Sachen, die uns als Menschen und auch als KünstlerInnen auf jeden Fall voranbringen. Und dann eben aber auch, finde ich, auch wichtig, dass es im Studium eben doch nochmal ein geschützterer Rahmen ist, wenn die Stücke dann zur Aufführung kommen. Dass nicht sofort irgendwie die Presse und alle irgendwie eine Meinung dazu haben und vielleicht auch eine Entscheidung, die sich noch nicht ganz safe anfühlt, weil ich meine, wann fühlt sich, also man stellt sich dahin, hat was kreiert, so muss dafür einstehen und ist sich vielleicht selber auch nicht ganz sicher oder ist vielleicht auch selber in dem Moment noch, also zum Beispiel bei einer Uraufführung, es wurde das erste Mal gespielt. Man hat da lauter ganz unterschiedliche Gedanken und Gefühle und ist da jetzt auch nicht irgendwie die selbstsicherste Person und dann eben nicht sofort in irgendeiner Form komplett zerrissen zu werden, sondern eben die Chance zu haben, dann erstmal zu lernen, wie das ist, dass danach dann Menschen auf einen zukommen, einen vielleicht ansprechen, irgendwas wissen wollen, vielleicht irgendwie begeistert sind, vielleicht aber auch sagen, also es gibt tatsächlich auch Sachen, die gesagt werden, wo ich mir persönlich drüber nachdenke, okay, hat es das jetzt gebraucht? Also was hat die Person davon gehabt, dass sie das jetzt formuliert hat? Aber okay, offensichtlich hat sie es gebraucht, mehr als ich selbst. Und da irgendwie so nach und nach dafür auch für solche Sachen Tools zu finden, wie gehe ich denn damit um? Also wie gehe ich mit der Öffentlichkeit um? Wie gehe ich mit diesem Leistungsdruck? Wie gehe ich damit um, dass ich verglichen werde? Wie gehe ich damit um, dass ich in einem Programm gespielt werde zwischen anderen KomponistInnen? Und dann hängt es vielleicht auch total davon ab, an welcher Stelle mein Stück gerade kommt, wie die Menschen das dann aufnehmen. Es gibt total undankbare Positionen, in denen das Stück plötzlich landet oder so, was mit dem Stück an sich vielleicht viel weniger zu tun hat oder also das hat alles Einfluss. Und ich glaube, dass es total schön ist, wenn man die Chance hat, im Studium schon sowas auszuprobieren, in irgendeinem Rahmen aus diesen Erfahrungen entsprechend zu lernen, damit es später dann nicht so eine harte Keule ist, die dann vorbeikommt.
Ja, es ist wirklich schön, wenn man das so, wie du sagst, so im Flow und nicht sofort die Wertung kommt, auch wenn du ja richtig sagst, eventuell muss man die Leute darauf vorbereiten, weil ne, draußen gibt es die Wertung.
Ja.
Und selbst wenn ich das nicht möchte, muss ich ja trotzdem lernen, damit umzugehen, ob es mich dann runterzieht, verletzt oder ob ich das abprallen kann oder das dürfen wir auch alle lernen. Und das ist ja gerade bei Künstlern besonders, bei Sängern ja auch, ne? Also bei Sängern kommt ja noch hinzu, dass wenn jemand jetzt auch zum Beispiel meine Stimme nicht mag, ich kann ja nichts ändern. Ich kann nicht sagen, ich hole mir eine andere Geige, ich spiele auf einem anderen Klavier oder ich mache einen anderen Anschlag. Das ist dann so. Und das durfte ich auch lernen. Ne? Das kann passieren. Das finden natürlich auch viele meine Stimme sehr schön, was mich auch freut. Aber dass ich merke, das eine ist die Irene ist in Ordnung und okay, gibt vielleicht Leute, die die Stimme präferieren und es gibt welche, die die Stimme halt nicht präferieren. Und das ist aber schon auch ein taffer Lernweg manchmal, finde ich. Also für mich war es hart.
Ja, ich finde, ich muss es tatsächlich auch sagen, dass ich finde, dass die menschliche Stimme das intimste Instrument ist, das es überhaupt gibt. Und dass ich finde, dass es auch gerade im Umgang da noch viel mehr Sensibilität braucht als mit jedem anderen Instrument. Und also ich bin mir dessen bewusst. Und ich denke manchmal, dass es manche Menschen darauf nicht so viel Rücksicht nehmen wollen oder können. Und dass da bestimmt auch sehr, sehr schlimme und unangenehme Sachen erlebt werden. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, naja, wir dürfen alle viel lernen. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Hast du eine Form von Zeitmanagement? Bist du ein strukturierter Mensch oder eher ein bisschen mehr im Flow, im Chaos? Keine Ahnung.
Auch die Frage kann ich nicht ganz klar beantworten. Ich würde sagen, ich bin eigentlich sehr strukturiert tatsächlich. Also ich mag es, gut vorbereitet zu sein, zu wissen, auf was ich mich einlasse, einfach auch aus einem gewissen Sicherheitsgefühl heraus für mich selbst, aber auch aus Respekt für die andere Person, die mit mir arbeitet, so. Also vieles, also das ist ja auch ein bisschen absurd beim Komponieren. Vieles ist total einsam und totale Einzelarbeit, aber ganz viel ist dann plötzlich auch totale Teamarbeit so. Und das ist auch ein total großer Spagat, je nachdem, welcher Aspekt des Komponierens gerade ansteht. Manchmal sind mehrere Prozesse gleichzeitig und beim einen Kompositionsprozess ist man in diesem einsamen, ich würde mich am liebsten den ganzen Tag einschließen und brauche eigentlich Zeit für mich, damit die Ideen auch wachsen kann und damit ich mich da richtig reingeben kann. Gleichzeitig sind aber noch andere Projekte oder eben zum Beispiel der Hochschuljob oder andere Jobs oder so, die es eben gar nicht zulassen, dass ich mich da irgendwie so ganz frei reingeben kann. Also diesen Spagat kennen sehr viele Komponierende, denke ich, dass es eben leider auch nicht einfach so nach Gefühl Kunst machen, so auf dem Plan steht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, eine Art Struktur zu haben, die für mich persönlich funktioniert. Das kann sein, dass ich mir sehr genau festlege oder also den Terminplan sehr genau im Auge habe und weiß, wann ich welche Termine habe und wo habe ich denn jetzt mal größere Blöcke, in denen ich komponieren kann. Und dann ist für mich auch noch mal die Frage, wo bin ich da überhaupt? Also was habe ich da für Möglichkeiten zu komponieren, weil ich einfach sehr, sehr viel unterwegs bin, meistens im Zug so ungefähr. Und dann muss ich neben meinen Klamotten und den Sachen, die ich halt so brauche zum Reisen, dann eben auch die richtigen Sachen zum Komponieren dabei haben. Sonst funktioniert vielleicht auch irgendwas nicht. Aber ich würde sagen, eigentlich mag ich Struktur und so eine gewisse Regelmäßigkeit ganz gerne, weil ich mich da sicher fühle, aber es funktioniert oft nicht. Also ich bin inzwischen auch sehr drauf trainiert zu sagen, okay, ich arbeite jetzt mal kurz eine Stunde an der Sache, dann bin ich in was ganz anderem drin, dann muss ich dahin rennen, muss das machen und dann habe ich vielleicht heute Abend noch mal Zeit. Manchmal arbeite ich auch ganz gerne nachts, also wenn ich das Gefühl habe, da habe ich Blöcke für mich so. Das heißt, ich habe auch gar keine feste Tageszeit oder so. Ja, das klingt jetzt komisch. Es ist einerseits strukturiert, aber andererseits ist es auch sehr spontan. Und es muss sich dann doch wieder vieles, vieles verschieben. Und dann ist es oft ein großes Puzzle, das sich dann so ein bisschen weiterdreht.
Wow. Und wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Wie meinst du das genau? Also meinst du jetzt
Was
künstlerisch?
auch immer das für dich ist. Also ich habe manche Menschen antworten tatsächlich mit Personen, manche haben aber auch schon über Fliesen gesprochen oder über Blumen. Also was auch immer es für dich ist.
Oh wow, das ist sehr groß. oh, das kann ich so gar nicht, das kann ich so gar nicht beantworten. Also ich würde sagen, was mich am meisten geprägt hat, ist auf jeden Fall, wie ich aufgewachsen bin, in welchen Umständen ich groß geworden bin, welche Möglichkeiten ich hatte, welche Erfahrungen ich gesammelt habe, welche Menschen ich getroffen habe, die mich auch irgendwie empowert haben oder eben manchmal auch entmutigt haben und was ich dann daraus gemacht habe für mich selbst. Und welche Wege und Strategien ich dann gefunden habe, aus ausweglosen Situationen eben rauszukommen. Und genau, ich würde schon sagen, dass Musik für mich auf jeden Fall, es ist mein Beruf geworden, aber irgendwie auch, weil, also ich hatte das nicht vor. Es war nicht geplant. Ich wollte nicht als Kind irgendwie schon Musik komponieren. Also ich habe immer irgendwie viel gesungen und mir Sachen überlegt und Sachen ausgedacht und so. Also ich war immer schon sehr kreativ und auch sehr verträumt und so. Und habe gerne Sachen erschaffen aus allem Möglichen, was da war, ohne dass ich viel haben musste. So, das habe ich schon als Kind viel gemacht, aber es war für mich kein klarer Weg zu sagen, ich komponiere später mal Musik. Aber ich glaube, ich bin da gelandet, weil das einfach so eng mit mir zu tun hat, dass es eigentlich gar keine andere Lösung gab, als da zu landen. So. Und deswegen würde ich sagen, hat mich all das, was mich dahin gebracht hat, am meisten geprägt, weil es mich, ja, weil es sich richtig anfühlt. Also, und weil es irgendwie für mich funktioniert.
Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness? Und wie gelingt dir das?
Also, ich würde sagen, für mich bedeutet das, aufs eigene Bauchgefühl zu hören und auf die eigenen Themen, also auf die Sachen, die mich persönlich ansprechen, die in mir arbeiten, die irgendwie raus wollen, für die ich irgendwie eine Form suche, diese Sachen zu bearbeiten und in allem, was an mich rangetragen wird, mit, okay, das ist ein Auftrag, der hat vielleicht auch dieses oder jenes Thema oder die und die Vorgabe, dann eben genau dieses Thema zu nehmen, aber meinen eigenen Weg oder meinen eigenen Zugang wirklich zu suchen und den zu bearbeiten und nicht zu versuchen, was zu erfüllen, was ein anderer Mensch sich wünscht oder sich vorstellt, weil ich habe automatisch meinen eigenen Filter und ich glaube, Ich werde damit nicht glücklich, wenn ich versuche, eine Sicht eines anderen Menschen oder den Gedanken eines anderen Menschen so umzusetzen, dass diese Person glücklich ist damit. So, ich glaube, ich finde es auch schwierig. Also ich bin da ja auch ein bisschen raus inzwischen, dadurch, dass ich selber nicht mehr studiere, aber ich kenne das Gefühl auf jeden Fall, das Gefühl zu haben, dass bestimmte Sachen nicht erlaubt sind, also dass vielleicht bestimmte Sachen erwünscht sind und besonders gut bewertet werden oder was weiß ich. Das ist ja auch absurd, dass Kunst bewertet wird in irgendeiner Form, aber es passiert. Und sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, ja, das mag vielleicht in einem bestimmten Kontext so nachvollziehbar sein, dass das da nicht erwünscht ist und nicht funktioniert, aber für das, was ich machen will, funktioniert es und dafür brauche ich das und dafür benutze ich das auch. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Und es kann schon auch sein, dass dann entsprechende Fragen kommen. Also, dass Menschen, die sich das anhören, sagen, warum hast du denn Melodien geschrieben zum Beispiel? Oder warum hast du Harmonien benutzt oder so? Und dann ist es vielleicht auch wichtig, darauf eine Antwort zu haben oder zumindest eine Antwort zu haben, die mehr ist als ich weiß es nicht. Weil, also klar, wäre es wichtig zu wissen, was man macht und dass es einen Grund hat, warum ich mich für das entschieden habe. So. Ich muss das natürlich nicht teilen. Ich kann auch einfach sagen, dass es für mich persönlich einfach die richtige Lösung war. Aber genau, eben sich zu versuchen, treu zu bleiben im Sinne von, das war meine Idee und das ist das, was ich fühle, das, was ich sehe, das, was ich machen will, so. Und dann manchmal diese Stimmen ein bisschen auszublenden, die da mit reinreden und vielleicht gut gemeinte Vorschläge bringen, die aber vielleicht nicht unbedingt zielführend sind. Oder eben manchmal auch sich die Sachen anzuhören und dann zu überlegen, aha, okay, ich verstehe, was gesagt wird, aber damit es mit mir zu tun hat, muss ich das trotzdem anders machen. Oder muss ich das, was mir gesagt wurde, nochmal umdrehen oder nochmal neu flechten oder nochmal anbohren oder so. Und ich glaube, also so ist es bei mir, finde ich meine eigene Lösung. Und das bin dann auch ich und das ist dann das, was ich mitzuteilen habe und was ich dann eben in den Raum stelle.
Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, dass du eben dieses Bauchgefühl hast. Ich wäre jetzt natürlich neugierig zu wissen, ob du das schon immer hattest, weil ich glaube, wenn du das hast, dann hast du ja so eine innere Autorität, die dich führt und dann bist du auch vielleicht resistenter gegen was auch immer da von außen auf dich reinpurzelt. Aber ich kenne auch viele Menschen, die das halt erstmal gar nicht haben, also die sich da wirklich finden müssen oder sich dann. Oder selbst wenn sie es vielleicht schon wahrnehmen, sich dann auch wirklich trauen, weil eben wenn der Markt oder irgendwas anders funktioniert oder, ne, wie du sagst, da, so sollte man nicht komponieren oder das, also sich das dann auch zu trauen. Und magst du dazu noch was sagen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall bejahen, dass ich ein sehr starkes Bauchgefühl habe und schon immer hatte auch. Also das auf jeden Fall. Also ich war schon immer sehr, also ich würde sagen, nicht unüberlegt. Ich habe sehr, sehr viel nachgedacht und habe Entscheidungen sehr bewusst getroffen. Aber wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann bin ich auch dazu gestanden und dann war das auch allen klar, dass ich das ernst meine und auch selber ernst nehme. Und ich glaube, dass ich auch in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens einfach schon viele Momente erlebt habe, in denen ich irgendwie angezweifelt wurde oder das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie entweder erklären oder rechtfertigen oder so irgendwas. Und dass das vielleicht schon auch dazu geführt hat, dass ich diese Momente kenne und auch versuche, das anzunehmen, was da an mich herangetragen wird, aber vielleicht das nicht immer heißt, dass es auch richtig ist oder für mich richtig ist, was andere von mir erwarten oder was andere sich wünschen oder alle anderen machen. Also es gab bei mir genügend Situationen, wo ich mich anders entschieden habe oder so nicht reingepasst habe, egal für was ich mich entschieden habe. Und dann eben auch in mir selbst zu gucken, ja, was ist dann mein Standpunkt oder wer bin ich dann, ich finde zum Beispiel auch in Sprache an sich oder generell gibt es einfach viel zu viele. Für mich persönlich zu viele Kategorien, die versuchen, irgendwas festzulegen. Und dann ist es immer entweder dieses oder jenes. und dazwischen gibt es nichts so. Und das gibt es in der Sprache, das gibt es in der Identität, das gibt es in allem irgendwie was. Und das ist mir schon sehr früh begegnet. Und ich glaube, dass das schon auch deswegen auch nochmal zu der Frage, was hat mich am meisten geprägt? So, ich glaube, dass so Sachen mich auch geprägt haben, so zu sein, wie ich einfach bin und auch so zu komponieren, wie ich komponiere. So. Also ich persönlich, ich kann es verstehen, wenn Menschen den Impuls haben, aber ich persönlich weiß für mich, es bringt mir nichts, irgendetwas nachzueifern, was ich nicht bin. So, das führt mich nirgends hin. Das kann ich probieren, aber ich werde damit nicht glücklich.
Also ich glaube, dass es niemand glücklich macht, aber das ist die Frage, wie die Leute sich selber wahrnehmen. Oder mich hat es auch nicht glücklich gemacht, aber das ist
Ja.
natürlich stecken wir jetzt nicht in den anderen Menschen drin. Aber
Klar.
ich erlebe es eigentlich auch immer mehr, wenn man das entweder schon hat wie du oder sich das im Laufe des Lebens finden oder arbeiten kann. Ich finde, das ist eine ganz andere Lebensqualität. Und eigentlich, umso mehr ich mich auf mich verlassen kann, also ich musste das für mich freilegen. Es wird eigentlich irgendwie leichter, weil es ist halt wirklich irgendwie, wie du sagst, meins. Und auch ab dem Moment, wo ich mir erlaubt habe, irgendwie mein Ding zu machen, läuft sogar auch besser. Also, wenn man das jetzt so bewerten möchte. Und ja, was bedeutet für dich Erfolg?
Was ist Erfolg genau? Also ich finde den Punkt, an dem wir gerade sind, an sich sehr interessant, weil das eigentlich auch mit Erfolg zu tun haben kann. Also für mich ist der Erfolg, also eigentlich ist es in jeder kleinen Sache drin. Also wenn ich zum Beispiel ein großes Kompositions, also wenn ich jetzt mal aufs Komponieren münze, ne? Wenn ich ein großes Kompositionsvorhaben geschafft habe in dem Zeitraum, der vorgegeben war, und auch ohne mich selbst total kaputt zu machen, weil ja, weil doch viel auch in einem selbst gearbeitet hat und so, dann kann das total der Erfolg sein. Schon mal einfach das Ding los zu sein und abgegeben zu haben und so. Ich weiß nicht genau, was du mit Erfolg meinst. Meintest du damit so eine Art Erfolg im Sinne von Fame oder so irgendwas? Also.
Ich stelle die Frage nur in den Raum und jeder beantwortet sie, wie er sie
Ja, okay.
beantworten möchte.
Also ich würde vielleicht nicht sagen, was bedeutet für mich Erfolg, sondern was ist für mich Erfolg so. Und da würde ich sagen, dass es für mich bedeutet, immer wieder innezuhalten und drüber nachzudenken, an welchem Punkt ich jetzt gerade bin und wie weit ich mich vielleicht von dem entfernt habe oder entfernt fühle, was ich eigentlich wollte, und warum das so ist und ob das vielleicht sogar gut ist, dass der Weg anders ist, so ungefähr. Also dieses immer mal wieder eine Bestandsaufnahme zu machen, wo bin ich eigentlich, und wie geht's mir damit? So.
Und treibt dich etwas an oder hast du eine Art Vision?
Ja, also ich würde sagen, dass ich irgendwie immer was in mir habe, so was vielleicht wie eine Art Vision, ich will es nicht überhöhen, so ich finde das schwierig, dass es so ein, ne, das soll nicht so ein sowas. Aber vielleicht weißt du, was ich meine. Also es gibt irgendwie in mir immer genügend Sachen, wo ich denke, okay, das lohnt sich, dahin zu gucken. Das lohnt sich, das vielleicht irgendwie künstlerisch auszuarbeiten und daraus was zu machen. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Also das können manchmal, können das irgendwelche kleinen Momente sein. Es können irgendwelche Gefühle sein. Es können Situationen sein, wo ich denke, boah, damit bin ich unzufrieden. Ich will irgendwas ändern. Ich kann an der Situation vielleicht nichts ändern. Also versuche ich sie zumindest zu beschreiben, da irgendwie eine Form für zu finden, irgendwas auszudrücken und irgendwas in den Raum zu stellen, womit sich andere verbinden können, zum Beispiel. Ja, es kann aber auch, es können konkrete Sachen sein, es können manchmal Gedichte sein, es können konkret gestellte Aufgaben sein, die super inspirierend sind. Also irgendwie würde ich sagen, hat es für mich keine feste Form, aber es gibt einfach total viel, was inspirierend ist. Und solange das nicht ausgeht, habe ich immer irgendwas zu tun, würde ich sagen.
Genau, geht es immer weiter. Ich genieße das Gespräch sehr mit dir. Wir sind allerdings bei unserer letzten Frage angelangt und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Seid mutig, würde ich glaube ich sagen. Ja, vielleicht brauche ich da gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, wir haben auch schon vieles angerissen, worauf sich das bezieht. Und ich glaube, nicht alle brauchen es, aber viele können es, glaube ich, gebrauchen, mutiger zu sein, sich Sachen mehr zuzutrauen und einfach auszuprobieren.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Danke auch. Es war sehr schön und sehr kurzweilig für mich. Es hat mich sehr gefreut.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.